Hey, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Was haben Menschen, die vor 2400 Jahren gelebt haben, mit mir und dir heute zu tun? Das wollen wir rausfinden und wir schauen uns die Reihe über die Propheten an. Wir nennen sie Tongefäße. Wir schauen, wie Menschen vor 2400 Jahren die Beziehung zu Gott gelebt haben und wie sie ihre Berufung mit Gott gelebt haben und wie wir das heute im 21. Jahrhundert tun können. Wir wollen davon lernen, wie Menschen damals Gott gefolgt sind. Egal, welche Stärken, welche Schwächen du hast, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann hast du eine Berufung, die der Propheten ziemlich ähnelt. Du sollst ein Botschafter von der Botschaft Jesu Christi sein, als sein Sprachrohr. Und das wollen wir uns anschauen. Und heute wollen wir uns auch wieder mit einem Propheten beschäftigen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, und zwar mit dem Propheten Daniel. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, Daniel in der Löwengrube, also viel sehr, sehr zoologisch. Und wir wollen uns aber anschauen, was sein Leben mit Gott, was seine Berufung als Prophet darüber hinaus noch auszeichnete. Und man könnte sagen, als einleitendes Wort, Daniel war der Influencer seiner Zeit. Was das bedeutet, dazu kommen wir später noch drauf. Was bei Daniel spannend ist im Vergleich zu Hesekiel oder Jeremia, von denen wir schon gehört haben, ist, dass Daniel, das Buch Daniel, ursprünglich in der jüdischen Tradition gar nicht als Prophet galt, sondern als Geschichtsbuch. Warum? Weil Daniel nämlich nicht zum Volk Israel geredet hat und ihnen gesagt hat, hey, das möchte Gott von euch, das will Gott von euch, sondern Daniel spricht zur Regierung der damaligen Zeit, zur Regierung der Weltmacht Babel und später zur Regierung der Weltmacht Persien. Daniel spricht nicht zum Volk der Juden, sondern Daniel spricht zur Regierung der damaligen Weltmacht. Außerdem, und das ist mega krass, sehen wir bei Daniel, dass Gott ihm Visionen gibt über Zeiten, die noch weit weg sind, die noch hunderte Jahre von ihm entfernt sind, und auch über das Ende der Zeit, das, was auch wir noch nicht erlebt haben. Und Gott zeigt Daniel beispielsweise den Aufstieg Alexander des Großen, den Sieg gegen die Perser und dann den Zerfall seines Reiches unter seinen vier Heerführern. Er sagt, dass seine Söhne nichts davon abbekommen und das 200 Jahre, bevor das überhaupt irgendwie stattfindet. Und Gott gibt ihm diesen Einblick in das, was noch passieren wird. Gott gibt ihm einen Einblick in den Plan, den er hat, ohne dass Daniel klar ist, warum überhaupt. Und das Buch Daniel ist eben auch so aufgebaut. Die ersten 6 Kapitel geht es ganz viel darum, wie Daniel eben in seiner Umgebung lebt. Und die anderen 6 Kapitel, da geht es darum, was Gott Daniel über das Ende der Zeit zeigt. Und spannenderweise ist Daniel aber in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute. Das Volk von Juda, das haben wir schon bei den anderen Propheten gehört, hört es gerne nach, wenn du es verpasst hast. Das Volk von Juda wurde von den Babyloniern in mehreren Etappen sozusagen nach Babel verschleppt. Ja, sie wurden in Jerusalem überwältigt und die Babylonier haben sie in ihr eigenes Land verschleppt. Und der Grund war, dass sie eben ihr Vertrauen über Jahrhunderte nicht auf den Gott ihrer Väter ausgerichtet haben, nicht auf den Gott, der ihnen das Land überhaupt gegeben hat, sondern auf Ersatzgötter. Ersatzgötter, die ihnen Fruchtbarkeit versprochen haben, die ihnen Wohlstand versprochen haben, die Wachstum versprochen haben, so wie es auch heute Dinge gibt, von denen wir uns diese Sachen erhoffen. Und Gott lässt dann eben sein Volk aus seinem Land verschleppen, damit die Israeliten merken, was es bedeutet, wenn sie wirklich einem fremden Herrn dienen müssen, einem Herrn, der es eben nicht gut mit ihnen meint. Nicht so gut wie Gott, der sie erschaffen hat, der sie liebt und der ihnen das Land gegeben hat. Und die Israeliten merken, wie unangenehm es ist, einem fremden Gott zu dienen, der es nicht gut mit ihnen meint. Und Gott sagt dann aber seinem Volk durch den Propheten Jeremia in Jeremia 29, Vers 7, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Also das Volk war gegen Gott rebellisch, hat sich andere Götter gesucht, hat andere Dinge angebetet und trotzdem bekommt es einen neuen Auftrag von Gott. Gott sagt, hey, ihr, die in diesem fremden Land seid, Ihr habt einen Auftrag. Ihr sollt dieses Land, sollt eure Umgebung positiv prägen. Ihr sollt die Umgebung, in die ich euch gestellt habe, positiv prägen. Und Babel war damals sehr, sehr von Götzendienst geprägt. Auch das Land hat viele andere Götter angebetet. Die Könige wurden teilweise angebetet. Es gab eine eigene Priesterkaste, wo die Priester aus dem Volk Juda überhaupt keinen Platz hatten. Also sie mussten sich alle neu umorientieren, so wie Hesekiel. Sie mussten neu überlegen, was ist meine Berufung? Und Gott macht ihnen klar, ihr sollt in diesem Land, was so sehr von Götzendienst geprägt ist, eine Heimat finden, ohne euch geistlich von diesem Land, von dieser Gesellschaft, von dieser Kultur prägen zu lassen. Und als Christen im 21. Jahrhundert hier in Deutschland leben wir auch in einem Land, wo man sagen kann, dass es nicht mehr viel mit Christentum zu tun hat. Ja, die meisten Menschen in diesem Land können mit dem Gott der Bibel nichts mehr anfangen. Viele glauben vielleicht noch irgendwie an Gott und glauben, dass es was Höheres gibt. Vielleicht gehen sie an Weihnachten und an Ostern in die Kirche, aber eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben die wenigsten. Darauf vertrauen, dass er gestorben und auferstanden ist, um Frieden mit Gott zu schaffen, tun auch die wenigsten. Wenige richten ihr Leben an Gottes Maßstäben in der Bibel aus und wenige vertrauen ihm ihr Leben an. Und trotzdem, obwohl wir in diesem Land leben, ja, wo vielleicht auch die Politik Entscheidungen trifft, die nicht mit der Bibel zusammenpassen, sollen wir für diese Regierung beten. So wie Gott seinem Volk das für das Leben in Babel gesagt hat, sollen wir für die Regierung beten, dass Menschen Gott kennenlernen können, dass wir ein Leben führen können, was unauffällig ist, ja, was nicht geprägt ist von Polemik gegen die Regierung, sondern ein stilles Leben. Davon spricht Paulus in einem Brief an seinen Menti. Wir sollen beten für die Regierung, damit wir ein unauffälliges Leben führen können. Unsere Berufung ist es, die Umgebung, in der wir sind, positiv zu prägen. Wir sollen Menschen das Evangelium des Friedens mit Gott nahebringen. Und das Problem ist, sowohl bei Daniel damals als auch bei uns ist es gar nicht so leicht, weil der Geist, der in dieser Welt herrscht, der in uns Menschen herrscht, wenn wir Gott noch nicht kennen, der versucht sowohl Daniel als auch uns heute abzubringen und uns wieder zurückzuziehen zu dem Götzendienst, in dem wir gefangen waren, als wir Gott noch nicht kannten. Ja? Dass wir Dinge anbeten wie Karriere, dass wir Dinge anbeten wie Vergnügen, dass wir Dinge anbeten wie sexuelle Selbstbestimmung, unkontrollierten Konsum, so wie damals die Juden in ihrem eigenen Land auch angebetet haben. Und die Frage ist, hast du diesen Wunsch, dass dein Umfeld dort, wo Gott dich hingestellt hat, positiv geprägt wird, weil Menschen durch dich Gott erleben? Hast du den Wunsch, dass dein Umfeld durch Gottes Liebe und durch die Liebe zum Nächsten geprägt werden? Leidest du darunter, wenn Gott in deinem Leben und im Leben deiner Freunde wenig Raum hat? Und Daniel hat diese Situation mit aller Härte erlebt. Er wurde als jüdischer Adeliger mit ungefähr 18 Jahren mit einigen Freunden nach Babel verschleppt und sollte Beamter werden. Und dann lesen wir in Daniel 1, Vers 3 bis 5, und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollen. Daniel und seine 3 Freunde wurden also mit einer bestimmten Berufung nach Babel gebracht. Sie sollten Beamte in der Regierung des Königs werden. Und sie waren auserwählt, weil sie besondere Bedingungen erfüllten. Ja, also wir haben das gelesen, es gab bestimmte Bedingungen, sie sollten weise sein, sie sollten fähig sein, schön, ohne Makel. Also es waren mussten richtig krasse Typen gewesen sein, die Babylonier da ausgesucht haben. Und trotzdem reichen diese Vorbedingungen nicht. Es gibt noch etwas, was mit Daniel und seinen Freunden passieren soll, bevor sie wirklich ihren Job antreten können. Und das ist Umerziehung. Der König von Babel wünscht, dass die Kultur, in der die Freunde sich nun bewegen, sie prägen soll. Er wünscht sich, dass sie lernen sollen, auf der einen Seite, wie die Vergangenheit dieses Landes ist. Sie sollen bekannt werden mit der Sprache, mit den Gepflogenheiten und so weiter. Aber sie sollen auch erzogen, sie sollen auch geprägt werden von dem Geist Babels. Und Daniel ist sein Leben lang damit konfrontiert, damit herausgefordert, dass er sich eben nicht von dem Geist dieser Kultur in geistlichen Dingen prägen lässt. Und Daniel bewältigt diese Herausforderung in der Kraft Gottes. Und wir werden am Ende sehen, anstatt sich von der Kultur dieses Landes prägen zu lassen, vom Geist Babels prägen zu lassen, wird Daniel selbst zum Influencer. Der Begriff Influencer ist etwas, was aus dem englischsprachigen Raum kommt und er stammt aus dem 21. Jahrhundert, also er ist noch nicht so alt, auch wenn das, was dahinter steckt, ja schon ziemlich alt ist, wie wir sehen werden. Ein Influencer beschreibt eine Person, die sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnet und auch durch eine Bekanntheit in der meist virtuellen Öffentlichkeit. Und weil ein Influencer eine soziale Reichweite hat, weil er ein großes soziales Netz hat, eignet sich ein Influencer eben besonders für Marketingzwecke von Unternehmen. Und deswegen kann man als Influencer gut Geld verdienen. Vielleicht kennst du einige Influencer aus Kanälen wie YouTube oder Instagram, und die haben wirklich teilweise viele Menschen, die ihnen folgen, viele Menschen, die ihre Inhalte, teilen und die sie liken. Und im Prinzip ist Daniel auch ein Influencer, aber eben nicht als Werbeträger, sondern weil er eine große Reichweite, einen großen Einfluss hat auf die Kultur seiner Zeit. Ein Forscher, ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt, schreibt Wikipedia: als Grundlage für die Begriffsbildung gilt der 2001 erschienene populärwissenschaftliche Bestseller Influence, Science and Practice, bedeutet Einfluss, Wissenschaft und Praxis, des US-amerikanischen Psychologen und Wirtschaftswissenschaftlern Robert Cialdini. Dort beschreibt Cialdini 6 wichtige Eigenschaften zur Einflussnahme wie soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und konsistentes Verhalten. Soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und konsistentes Verhalten. Wir sehen das in den Medien, wenn ein Influencer auf sozialen Kanälen kein konsistentes Verhalten an den Tag legt, wenn man nicht spürt, dass er Hingabe an die Themen hat, mit denen er sich beschäftigt, dann verliert ein Influencer schnell an Einfluss, dann verliert ein Influencer schnell an Followern, er verliert schnell an Reichweite. Und Daniel besitzt diese Eigenschaften, die wir gerade gehört haben, in einem ganz großen Maße. Er ist ein Mann, bei dem man merkt, bei dem man in seinem Leben sieht, dass er soziale Autorität hat, dass er Einfluss hat. Ja? Wichtige Männer, wichtige Menschen befragen ihn zu seiner Meinung. Er ist vertrauenswürdig, er ist treu, er zeigt Hingabe an seinen Gott und er zeigt ein konsistentes Verhalten, selbst wenn ihm das Nachteile bringt. Daniel ist in seiner Beamtenlaufbahn vollkommen integer. Und wir lesen das in einem Moment, wo er wirklich unter hohem Druck steht, wo Menschen sich seinen Tod wünschen, wo Menschen ihn beiseite schaffen wollen. In Daniel 6, Vers 5, da suchten die Minister und Satrapen, also die Obersten der einzelnen Provinzen, seine Konkurrenten, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Daniel ist ein Vorbild, ein absolutes Vorbild an Integrität. Er erfüllt diese Bedingung dafür, ein Influencer zu sein, jemand, der einen Einfluss auf den Weg einer Gesellschaft nimmt. Und wir lesen, er nimmt sich konsistent Zeit zum Gebet, auch wenn es Nachteile, auch wenn es Probleme für ihn bedeutet. Er gibt Gott die Ehre, wenn er große Offenbarungen bekommt, wenn er Träume bekommt, wenn er Träume deuten kann, dann gibt er Gott die Ehre. Er ist ein Mann, der der besitzt eine Weisheit, die seinesgleichen sucht. Wir finden in Hesekiel, der zur gleichen Zeit gewirkt hat, nur eben unter dem Volk Juda, das im Exil ist. Dieser Hesekiel, dort finden wir, dass er über Daniel schreibt, dass Daniel der Vergleich göttlicher Weisheit ist. Also wenn es irgendeinen Vergleich von Weisheit gibt, mit dem man Menschen, mit dem man Weisheit vergleichen kann, dann ist das Daniel. Und das sagt er nur ungefähr 14, 15 Jahre nach seiner Berufung. Ja, mit Mitte 30 ist Daniel das Beispiel für göttliche Autorität im ganzen Reich Babel, unter dem ganzen Volk Israel. Er lebt einen gerechten Lebensstil. Ja, Hesekiel vergleicht ihn mit Noah oder mit Hiob, ja, mit Männern aus dem Alten Testament, die wirklich viel genannt wurde, die viel geschrieben wurde, dass es Männer waren, die Gott wirklich gehorcht haben. Was für ein Typ, mit was für einem Ruf. Und vielleicht denkst du, boah, das ist halt Daniel. Ja, er hatte eine besondere Berufung, er war irgendwie besonders, aber das hat ja mit mir nichts zu tun. Ja, ich bin so nicht. Von mir gibt's Hunderte, die sind so wie ich. Es gibt Hunderte, die können Dinge besser, die sind mehr begabt, die haben irgendwie mehr gute Gedanken, die sind kreativer, die sind mutiger, die sind straighter als ich. Was hat das schon mit mir zu tun? Wie soll Gott mich so benutzen, wie er Daniel benutzt hat? Das Krasse ist, dass Jesus selbst der größte Influencer der Geschichte war, dass er dir und mir persönlich den Auftrag gibt, ebenfalls Influencer in seinem Auftrag, in seiner Berufung zu sein. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, zu dem, die seine Schüler sein wollen, in der bekannten Bergpredigt in Matthäus 5, in den Versen 12 bis 16, wie diese Berufung des Influencers aussehen soll. Er sagt dann, ihr, also die Menschen, die ihm nachfolgen wollen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Auftrag Gottes als Influencer für dein Leben. Wir als Gemeinde Jesu, die wir schon in Gottes, unter Gottes Herrschaft in seinem Reich leben, selbst wenn es noch nicht sichtbar ist, sollen Salz und Licht sein. Und das geht um zwei Arten. Einmal das Salz. Ja, ein Salzstreuer ist zwar kein Salz drin, aber im Prinzip ist es ein Salzstreuer. Und einmal das Licht. Ja, eine Taschenlampe, die Licht macht. Diese beiden Bilder benutzt Jesus, um zu sagen, hey, du sollst Influencer sein. Und das beschreibt zwei Bereiche, in die oder durch die wir eben Einfluss nehmen sollen in unserer Umgebung. Das erste ist ein Vorbild der Werte und des moralischen Maßstabs. Das zweite ist einen unsichtbaren Gott sichtbar machen. Ein Vorbild der Werte und des moralischen Maßstabs und einen unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Beide Dinge sollen wir tun und beide Dinge tut auch Daniel. Das erste, das Salz. Salz wurde nicht immer zum Würzen verwendet, also so wie wir das kennen, sondern auch zum Konservieren. Ja, bevor man noch keinen Kühlschrank oder keine Gefriertruhe hatte, da brauchte man irgendwas anderes, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und dazu wurde Salz verwendet, damit eben Lebensmittel geschützt sind vor mikrobiologischem Verderb. Also damit keine Bakterien wachsen oder Schimmelpilze, wurde eben Salz verwendet. Fische wurden zum Beispiel viel in Salz eingelegt und teilweise werden auch heute noch chemische Substanzen eben dafür verwendet. Und genauso sollen wir als Nachfolger Jesu Salz sein für unsere Umgebung. Wir, die Gemeinde, sind das Salz, das diese Welt, das unsere Umgebung, unsere Gesellschaft konserviert und vor dem Verfall bewahrt. Wir sollen durch ein Leben nach Gottes Charakter, ein Leben nach Gottes Maßstäben zeigen, hey, so hat sich Gott Leben vorgestellt, so funktioniert Leben, so funktioniert Leben, so funktioniert Gesellschaft für alle, die darin leben, auf eine gute Art und Weise und nicht auf eine zerstörerische Art und Weise. Wir sollen ein Vorbild sein, das auszuleben, was Gott schon die ganze Bibel über sagt, hey, so funktioniert Zusammenleben. Wir sollen Vorbild sein darin, dass wir einen Maßstab vorleben, hey, das ist gut und das ist böse. Das ist richtig und das ist falsch. Und wenn wir das Falsche tun, werden wir uns und andere zerstören. Und wenn wir das Gute tun, werden wir positive Dinge hervorbringen, werden wir Gesellschaft auf eine gute Art und Weise prägen. Und Jesus hat seine Gemeinde durch die Geschichte immer wieder dafür benutzt, Salz zu sein. Wenn wir uns das anschauen, wie Gemeinde eben im ersten Jahrhundert entstanden ist, dann sehen wir viele Dinge, die eben typisch waren für die römische Gesellschaft, nach und nach fallen. Es hat ein bisschen gedauert, aber Dinge wie zum Beispiel Abtreibung und Kindstod sind nach und nach verschwunden, ja, wurden im Römischen Reich abgeschafft, nachdem der christliche Glaube mehr Einfluss gewonnen hat. Andere Dinge wie eben Gleichwertigkeit von Mann und Frau oder auch eine gute Sexualethik haben mehr Wert gewonnen und sind maßgeblich geprägt durch die Botschaft des Evangeliums. Nachdem immer mehr Menschen zum Glauben gekommen sind und so wurde praktisch ein ganzes Weltreich schon direkt, nachdem sich das Evangelium verbreitete, nachdem Jesus wieder auferstanden ist, wurde ein ganzes Weltreich ohne Waffen durch das Evangelium besiegt und auf den Kopf gestellt. Christen haben Gottes Maßstäbe vorgelebt und haben Menschen Salz in die Wunde der Beliebigkeit gestreut. Und irgendwann war das dann leider vorbei, nämlich in dem Moment, als Christsein populär wurde und als Menschen angefangen haben, die Zugehörigkeit zur Religion über die persönliche Beziehung zu Gott zu stellen. Und da merkt man schon, irgendwann hat das Salz aufgehört zu salzen. Und Jesus hat gesagt, hey, nur solange das Salz auch seine konservierende Wirkung behält, ist es gut. In dem Moment, wo wir anfangen, eine Institution oder einen Lebensstil oder eine Verhaltensweise über die persönliche Beziehung zu Gott zu stellen, in dem Moment hören wir auf, konservierend zu sein. Wenn wir als Gemeinde irgendwie ein oberflächliches Glaubensleben über eine authentische Beziehung zu Christus stellen, wie sollen Menschen dann den Unterschied sehen? Daniel hat es vorgelebt. Er war Salz in der Wunde der Beliebigkeit für Babel. Ein Beispiel war seine Ausbildungszeit, als eben, das haben wir gelesen, als Daniel und seinen Freunden verordnet wurde, dass sie eben teilhaben sollen an dem Bankett des Königs. Ja, und das ist erstmal ziemlich cool, weil das war bestimmt richtig viel Essen, richtig viel gutes Essen, wenn ein König anrichtet. Aber Daniel und seine Freunde haben gesagt, das rühren wir nicht an. Wir trinken weder von deinem Wein, noch essen wir von deinem Fleisch. Ja? Nicht, weil sie ein Problem damit hatten oder weil sie irgendwie Vegetarier waren, weil sie ein Problem mit Fleisch hatten oder mit Alkohol, sondern weil es damals oft so war, dass Essen, also gerade Fleisch und gerade auch Wein, also auch zu trinken, eben Göttern geopfert wurde. Also dass es Anbetung für fremde Götter ausdrückt. Und deswegen hat David gesagt, nee, das rühre ich nicht an. Das rühre ich nicht an, weil das anderen Göttern geweiht ist und ich damit ausdrücke, ich würde diese Götter verehren. Und er hat seinen Vorgesetzten gefragt, hey, kann ich nicht einfach nur Gemüse essen und Wasser trinken? Und er hat ihm gesagt, hey, probier es doch einfach eine Woche aus und dann guck, wie sich das entwickelt. Und David und seine Freunde haben das gemacht. Sie haben, während die anderen Azubis ja ganz viel Wein getrunken haben und schönes Fleisch vom König gegessen haben, haben sie nur Wasser und Gemüse gegessen. Und Gott hat es gesegnet. Auf wunderbare Art und Weise waren sie danach fitter als alle anderen. Und das Krasse war eben, dass der Vorgesetzte der Ausbilder dann eben gesagt hat, okay, ab jetzt kriegen alle nur noch Wasser und Gemüse. Ob das dann so sinnvoll war und ob die anderen dann auch so fit geworden sind, wage ich zu bezweifeln. Denn an sich ist nichts natürlich nichts Schlechtes daran, irgendwie auch Alkohol zu trinken oder Fleisch zu essen. es ging Daniel nicht darum, dass er Vegetarier wird, sondern dass er Gott ehrt. Und auch wir sollen nicht Vegetarier machen, sondern Nachfolger. Aber nicht nur beim Thema Essen stellt Daniel den Maßstab von Gut und Böse in Babel auf den Kopf. Nein, auch vor dem König selbst, direkt vor seinem Angesicht, sagt er ihm, was gut und was böse ist. Und er sagt ihm ins Angesicht, hey, König Nebukadnezar, dein Regierungsstil ist ungerecht. In Daniel 4,24 sagt er ihm, darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Daniel tritt vor den König und er sagt ihm, dein Lebensstil, dein Regierungsstil, der ist nicht gut. Und Daniel, das sehen wir dann vorher in seiner Rede zum König, ihm ist es wichtig und er möchte nicht, dass der König darunter leidet, dass eben Gott über ihn Gericht übt, weil er einen ungerechten Regierungsstil führt. Und Daniel sagt ihm, hey, ich will dich davor bewahren, verändere deinen Regierungsstil, übe Barmherzigkeit, auch gegen Menschen, die sich selber nicht wehren können. Auch gegen Menschen, die sich selber nicht helfen können. Daniel macht klar, hey, es gibt einen Maßstab von Gut und Böse und Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen, wenn du das ignorierst. Daniel lebt Gottes Maßstab von Gut und Böse vor. Er ehrt so Gott und er zeigt auch anderen Menschen, warum es gut ist, wenn sie das ebenfalls tun. Aber nicht auf eine lautstarke, auf eine ungehorsame, auf eine meckernde Art und Weise, wie das heute oft gegenüber der Regierung ist, sondern auf eine Art und Weise, wo Nebukadnezar merkt, dass es ihm wichtig ist. Und diese Art und Weise, dass Daniel selbst persönlich mit ihm spricht und ihm sagt, hey, du fährst in den Abgrund, wenn du weiter so lebst. Durch diese Art und Weise bekommt er Respekt vom König und wirkt ein Influencer, indem er Salz ist. Die zweite Art und Weise, einen unsichtbaren Gott sichtbar machen. Das zweite Bild, was Jesus sagt, ist, hey, ihr sollt Licht sein. Ein Licht, was sich nicht versteckt, sondern ein Licht, was weit sichtbar ist. Und wenn wir in einer Stadt leben, wenn du vielleicht auch in einer Stadt lebst, dann wirst du merken, dass es selten wirklich dunkel ist. Ja, überall ist Licht. Man könnte schon fast von Licht Verschmutzung reden. Im Zweifelsfall haben wir die Taschenlampe von unserem Smartphone. Aber wenn man mal wirklich Dunkelheit erlebt und wenn man irgendwie nachts unterwegs ist und man hat mal kein Licht mit, dann merkt man, wie wichtig es ist, dass man Licht hat. Weil das Licht, das zeigt einem, wo es lang geht. Das Licht zeigt einem den Weg. Das Licht bewahrt einen davor, dass man stolpert. Im Extremfall bewahrt Licht sogar vor dem Tod, weil es uns vor Unfällen schützt. Beispielsweise im Auto. Und Jesus selbst sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt, was den Menschen den Weg in ein Leben zeigt, was ewig ist, was den Weg zur Rettung zeigt. Er ist dieses Licht und wir als seine Nachfolger sollen ihn reflektieren. So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, sollen wir das Licht der Welt reflektieren und sichtbar machen. Du machst als Influencer Christi einen unsichtbaren Gott sichtbar. Und das ist wichtig zu verstehen, dass die Konservierung, also dieser moralische Wertemaßstab, dass die Konservierung wertlos ist, wenn du nicht Licht bist. Wenn du Salz bist, aber kein Licht bist, dann wirst du zu einem Moralapostel. Dann zeigst du den Menschen, hey, das ist gut und das ist böse. Und wenn ihr nicht das lasst, was falsch ist, dann fahrt ihr euch selbst euer Leben in den Abgrund, aber du zeigst ihn nicht, den Gott, der dahinter steckt und den Gott, der das aus Liebe macht. Wenn die Menschen keine Schuldvergebung vor Gott durch Jesus Christus finden, dann nützt ihnen kein moralisch gutes Handeln irgendetwas. Es ist wichtiger, Menschen vor dem ewigen Tod zu retten, als eine moralisch zufriedenstellende Gesellschaft zu kreieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen Jesus bekannt machen. Und Der moralische Wertemaßstab soll dazu führen, dass Menschen erkennen, hey, ich brauche Vergebung durch Christus. Ich brauche Vergebung, damit ich Frieden mit Gott bekomme. Und das kannst du überall. Ja? Gottes Werte von Gut und Böse vorleben und ihn bekannt machen kannst du überall. Egal ob auf deiner Arbeit, in der Schule, im Mamakreis, in deiner Familie oder wo Gott dich auch immer hingestellt hat. Daniel wurde in die höchsten Regierungskreise gestellt. Du stehst vielleicht an anderer Stelle, um Gott bekannt zu machen, um Menschen das Licht der Welt zu zeigen. Wie Menschen dann auf dieses Licht reagieren, das ist eine andere Sache. Unser Auftrag ist, das Licht sichtbar zu machen, nicht Menschen dazu zu bringen, dass sie um jeden Preis irgendwie diesem Licht oder diesem Licht Glauben schenken, egal ob freiwillig oder nicht. Gott lässt jedem Menschen die freie Entscheidung. Und es sind viele Christen, die gelebt haben, die wirklich einflussreich waren und die aber gestorben sind, die vielleicht sogar getötet wurden, weil sie eben diesen Christus bekannt gemacht haben, weil Influencer sein nicht unbedingt bedeutet, dass Menschen dich mögen. Du bist Influencer, egal wie die Menschen auf dich reagieren und wie die Menschen auf deine Botschaft reagieren. Wichtig ist, dass sie sich entscheiden. Das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe als Influencer. Es geht darum, dass Menschen mit dem Evangelium, mit dem Licht konfrontiert werden. Es kann durchaus sein, dass es bei dir der Fall ist, dass du Ablehnung erlebst und dass du erlebst, wie deine Familie, deine Freunde nicht verstehen, warum plötzlich dein Lebensstil so anders ist, warum du einen neuen Charakter bekommst, warum du Dinge nicht mehr tust, die sie vielleicht tun, die für sie völlig normal sind oder warum du auch andere Dinge tust, die für sie nie in Frage kommen oder wo sie nie drüber nachgedacht haben. Ja? Taten, die Liebe ausdrücken, die Anteilnahme ausdrücken, dass du vielleicht auch Menschen sagst, hey, das ist nicht okay, was du machst, das macht dich kaputt. Es kann sein, dass du Ablehnung erlebst und selbst dann bist du ein Influencer. Daniel darf das erleben, dass sein Wunsch, dass Menschen Gott kennenlernen, dass er wahr wird. Und das, was er vom König sagt, dass er dem König sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und dass er ihm stattdessen zeigt, hey, so ist Gott, das ist der Gott der Bibel, den ich diene. Und dem kannst auch du dienen. Die Folge davon ist, dass Nebukadnezar Gott verehrt. In Daniel 4, Vers 34 lesen wir, nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig, alle seine Wege sind gerecht, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und Nebukadnezar muss es wissen, ja, er war hochmütig und Gott hat ihn gedemütigt. Er wurde abgesetzt von seinen Regierungsbeamten eine Zeit lang und wurde dann irgendwann wieder eingesetzt. Die Folge war, Nebukadnezar schreibt an jedes Land unter seiner Herrschaft, an jede Provinz seines Reiches, das ist der Gott, der groß ist, das ist der Gott, dem ich dienen möchte. Ein Weltreich beugt sich vor der Gnade Gottes, zumindest eine Zeit lang, weil ein Mann sich als Influencer von Gott gebrauchen lässt. Und vielleicht denkst du, Daniel ist so ein heftiger Typ, wie kann ich sowas bewirken? Das Krasse ist, dass Daniel ein Mensch ist wie du und ich. Er arbeitet im öffentlichen Dienst, ja, was ja auch durchaus nicht unüblich in unserem Land ist. Ich auch zum Beispiel. Er ist auch mal krank. Ja, nachdem er eine Vision von Gott bekommen hat, muss er sich erstmal ein paar Tage krank schreiben lassen, bevor er dann wieder arbeitet. Er ist eine Ausbildung durchlaufen, auch wenn das vielleicht eine Ausbildung ist, die nicht jeder machen kann. Und nichtsdestotrotz ist Daniel ein Mann wie du und ich, ein Mensch wie du und ich, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es kommt nicht darauf an, was für ein krasser Typ du bist. Es kommt nicht darauf an, was für eine heftige Frau du bist, sondern was Gott aus deinem ehemals rebellischen, egozentrischen Leben macht. Es kommt nicht darauf an, was für ein krasser Mensch du bist, sondern was Gott aus deinem Leben macht, wenn du es ihm zur Verfügung stellst. Und das ist die Hauptaussage unseres Mottoverses. 2. Korinther 4, Vers 7, da schreibt Paulus, diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, hey, euer Licht soll dazu führen, dass Menschen Gott ehren. Das ist es, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, dass du ein krasser Influencer bist, dass du beliebt bist, dass alle Leute deine Beiträge feiern, dass Leute dein Leben feiern, sondern es kommt darauf an, dass Menschen den Gott feiern, dem dein Leben gehört. Es kommt darauf an, dass Menschen den Gott feiern, dem dein Leben gehört. Und das geht auch gar nicht anders, weil erst wenn du Gott dein Leben anvertraust, erst dann bekommst du auch die Kraft, das zu leben. Ja, Daniel hatte diese Kraft, so straight zu sein, so viel Weisheit zu haben und diese Träume deuten zu können, die hatte er nicht aus sich selbst. Ja, Gott hat ihm diese Dinge offenbart, Gott hat ihm die Weisheit gegeben, Gott hat ihm die Kraft gegeben, das durchzuziehen, obwohl er mehrere Male fast draufgegangen wäre. Erst durch Gottes Geist bekommst du die Kraft, seine Liebe auch weiterzugeben, Licht zu sein und seine Maßstäbe umzusetzen, Salz zu sein. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis von Daniels Leben, von Daniels Zeugnis ist das Gebet. Es scheint in Daniel in diesem Buch durch, dass Daniel ein regelmäßiger Beter ist. Ja, er hat wirklich Zeit verbracht, er hat sich Zeit genommen, um seine Anliegen vor Gott zu bringen. Er hat sich Zeit genommen, um Gott zu loben. Und so wurden Gottes Anliegen zu seinen Anliegen. Und das ist ein Bereich, in dem wir Christen, glaube ich, nicht umsonst arg angefochten sind. Ich kenne das auch, dass in den Zeiten, wo es mir nicht so wichtig ist, Gott für die Dinge zu bitten, die irgendwie anliegen, für die Menschen zu bitten, die in meinem Umfeld sind, dann erlebe ich auch nicht unbedingt, dass Gott eben Dinge verändert oder dass Gott meine Perspektive verändert. Das heißt nicht, dass immer, wenn ich bete, dass Gott das dann tut, was ich will, aber wenn ich nicht bete, dann muss ich auch nicht unbedingt erwarten, dass sich etwas verändert. Nicht mal, dass sich meine Prioritäten verändern. Und ich wünsche mir so sehr, dass mir das wichtiger wird, dass dieses Anliegen, hey, Christus möchte auch meine Umgebung prägen, möchte, dass Menschen in meiner Umgebung zum Glauben kommen, dass das mir wichtiger wird und dass ich auch dafür bete. Und vielleicht hast du es noch nie gebetet und ich lade dich ein, dass du das betest, dass Gott sich selbst durch dich sichtbar macht, dass dein Leben einen unsichtbaren Gott sichtbar macht und dass dein Leben zeigt, welche Maßstäbe Gott von Gut und Böse hat. Bete das und nach wird dir dieses Thema immer wichtiger und wird es dir immer wichtiger, dass du Influencer für Gott in deiner Umgebung bist. Wie funktioniert das? Wenn Menschen wissen, dass du Christ bist, dann werden sie anders über das denken, was du tust. Es kann sein, dass sie dann besser wissen, was du darfst und was du nicht darfst, als du selbst. Ob das dann angebracht ist oder nicht, ist die andere Sache. Es kann aber auch sein, dass sie sehen, oh krass, der tut Dinge nicht, weil er Christ ist. Oder der tut Dinge, der hilft anderen Menschen, weil er Christ ist. Oder der wünscht sich Selbstdisziplin in seinem Leben, weil er Christ ist, weil er Christus folgt. Menschen werden einen anderen Blick auf dich bekommen, wenn sie wissen, dass du Jesus folgst und dass ihm dein Leben gehört. Für manche wird dann anders sein ein Problem. Und es kann auch durchaus sein, dass sie über dich reden. Andere kommen aber vielleicht ins Fragen, hey, warum ist er so anders? Oder warum hat er sich so verändert? Warum ist sein Charakter plötzlich so anders? Wie kann das passieren? Es kommt nicht darauf an, wie viele Follower oder wie viele Likes du hast, sondern es kommt darauf an, dass Menschen durch dich Gott sehen. Und wenn du viele Follower hast, wenn du viele Likes hast, wenn du Einfluss hast, wenn du eine große Reichweite hast, vielleicht auch durch soziale Medien, dann nutzt es, um Gott bekannt zu machen. Ja, nutzt es nicht, um dich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern nutzt es, um Gott bekannt zu machen. Wir haben die Möglichkeit, durch Dinge wie das Internet Gott in einer Weise bekannt zu machen, wie es vorher niemals möglich war, in einer Reichweite, die bis ans Ende, bis an die hintersten Ecken der Welt geht. So wie damals durch das Römische Reich die Infrastruktur vorbereitet wurde, dass sich das Evangelium in wenigen Jahren, in wenigen Jahrzehnten über das ganze Römische Reich ausbreitete, so haben wir heute die Möglichkeit, das Evangelium auf einfache Weise bis an das Ende der Welt zu bringen. Nutzt die Möglichkeiten, die du hast, das Evangelium und Gott bekannt zu machen. Fang an dafür zu beten, dass Gott dich gebraucht als sein Influencer. Und am Ende ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Gerade in dieser Zeit, wo wir in einer Krise sind, wo Menschen verunsichert sind, kann eben dein Zeugnis einen Unterschied machen in deiner Umgebung. Ja? Und ein Beispiel dafür ist eine bestimmte christliche Organisation, Samaritan Purse. Als in Norditalien die erste Welle vom Coronavirus ausbrach, da war das Krankenhaus in der Stadt Cremona völlig überfordert. Ja? Die Pflege arbeiten an der Belastungsgrenze und selbst viele von ihnen wurden krank, mussten teilweise sogar beatmet werden. Ärzte mussten entscheiden, wer darf leben, wen beatmen wir, wer hat irgendwie noch die Aussicht, länger zu leben und bei wem lohnt es sich schon nicht mehr. Eine Situation, wo Menschen, wo die Gesellschaft völlig überfordert war. Und in dieser Situation, da kamen Menschen zu Hilfe, ja, und das waren Christen. Christen kamen zu Hilfe, eine christliche Organisation, Samaritan's Purse, um Menschen vor dem Tod zu retten und ein Licht für das Evangelium zu sein. 65 Menschen, medizinisches Personal, Ärzte, Krankenpfleger, aber auch Logistiker kamen und haben ein Krankenhaus aus Zelten aufgebaut vor dem Krankenhaus in Cremona mit 68 Betten, eine mobile Intensiveinheit und haben ihr Leben riskiert, damit Menschen vor dem Tod gerettet werden können. Sie haben 7 Wochen lang hart gearbeitet, damit Menschen oder damit das Krankenhaus entlastet wird und damit Menschen eine Chance haben, irgendwie beatmet zu werden in einer Situation, wo die Gesellschaft völlig überfordert war. Menschen wurde von Jesus erzählt. Sie haben Begleitung bekommen in den letzten Stunden, bevor sie gestorben sind. Es wurde für sie gebetet vor der Behandlung. Sie haben gesehen, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Und das waren auch ganz normale Menschen. Das waren Ärzte, das waren Krankenschwestern, die haben einen ganz normalen Beruf. Und sie haben sich dafür entschieden, Gott zu dienen durch das, was sie tun. Sie haben sich aus ihrer Komfortzone rausgewagt und wollten Salz und Licht sein in einer Umgebung, wo Christus nicht so bekannt ist. Durch ein von Christus beeinflusstes Leben beeinflusst Gott Weltgeschichte. Durch ein von Christus beeinflusstes Leben beeinflusst Gott Weltgeschichte. Egal, ob du einen großen Raum in dieser Geschichte einnimmst oder ob du vielleicht nur einen kleinen Einfluss hast, das Prinzip gilt, Gott möchte, dass du ein Influencer für sein Evangelium wirst. Und dass du durch dein Leben ihn bekannt machst, so wie Daniel das auch gemacht hat. Amen.